Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strippenzieher und Tarifdschungel, dem Podcast von teltarif.de. Jetzt werden sich einige wundern, wieso heute mit Bild, ja, das ist ein ganz neues Feature bei uns. Wir werden jetzt in Zukunft die ganzen Folgen auch mit Video begleiten und das ergibt sich einfach dadurch den Vorteil, dass ihr uns seht, die Interaktion mit den Geräten, die wir vielleicht in den zukünftigen Folgen zeigen, und heute ist auch ein spannendes Gerät am Start. Weiterhin habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch nach wie vor über den Podcast anzuhören, also als Audioformat herunterzuladen, bequem über iTunes zu beziehen. Und jetzt freue ich mich erstmal, die Rita Deutschmann begrüßen zu können. Hallo Rita.
Hallo.
Ja, du hast uns zwei schöne Geräte mitgebracht, die beiden neuen Flaggschiff-Modelle von Samsung, Das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge.
Genau, das große S7 Edge haben wir auch dabei. Wir sind ja gerade dabei, fleißig zu testen, damit wir nächste Woche dann auch den Test online stellen können. Es gibt ja schon den einen oder anderen kleineren Test auf teltarif zu sehen, aber jetzt wollen wir natürlich auch nochmal die Geräte per Video vorstellen und euch ein paar Besonderheiten zeigen.
Okay, erstmal so vorab, was sind so die Neuerungen im Vergleich zu der Vorgängergeneration? Also das S6 hat ja schon mal so ein paar interessante Features, aber da haben sich auch manche geärgert über ein besonders fehlendes Funktion sozusagen. Die SD-Kartenerweiterung war ja sozusagen nicht gegeben. Kannst du uns dazu ein, zwei Takte sagen?
Ich würde jetzt persönlich mal sagen, es gibt drei spezielle Features, die beim S7 wirklich erwähnenswert sind und auch beim S7 Edge. Ich werde jetzt S7 sagen, damit ich nicht mal S7 Edge sagen muss. Das ist ein Zungenbrecher. Das ist zum einen das wasserfeste Gehäuse. Das haben wir das letzte Mal beim Galaxy S5 gesehen. Zum anderen, was du ja schon angesprochen hast, Daniel, der Speicherkartenslot ist zurückgekommen. Das Ganze auf einem Doppelschlitten in Verbindung mit dem SIM-Kartenslot, genau. So rum. Und als dritte Neuigkeit die Kamera, die jetzt ganz besonders gute Filme und Bilder bei Lowlight machen soll. Ja, und das haben wir uns natürlich näher angeguckt.
Aber so rein vom Optischen her kann man durchaus, ist Verwechslungsgefahr besteht da, oder?
Ja, für den Laien vielleicht auf den ersten Blick, würde ich jetzt auch mal so sagen. Aber es gibt so den einen oder anderen Unterschied, ganz besonders bei der Rückseite. Das Galaxy S7 ist jetzt sehr viel geschwungener in der Form, erinnert rückseitig fast so ein bisschen an das Galaxy S6 Edge. Ansonsten Vorderansicht relativ identisch. Die Kamera ist auch ein gutes Merkmal, wo man die beiden Geräte unterscheiden kann, denn die ist jetzt deutlich flacher als bisher. Das war ja auch so ein kleiner Kritikpunkt beim S6. Ist jetzt nahezu eben mit der Glasrückseite. Mhm. Das sind, und der Homebutton. Der ist jetzt nicht mehr silber umrandet, sondern einheitlich mit der ganzen dunklen Front. Also wir haben die beiden schwarzen Geräte da, deshalb dunkle Front. Werden wir gleich nochmal zeigen.
Okay, würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf die Geräte. Da habe ich jetzt richtig Lust zu. Und hier tut sich auch schon einiges auf den Geräten. Ich glaube, er hat die Google-Suche jetzt angeworfen.
Ich glaube auch, ja.
Okay, Google. Spaß beiseite. Lass uns doch mal vielleicht drauf eingehen, welche Geräte liegen jetzt hier. Kannst du dir einfach vielleicht mal drauf zeigen, was das S7 Edge und das S7 sozusagen ist?
Ja, beide lassen sich super einfach unterscheiden, denn das Galaxy S7 Edge ist mit 5,5 Zoll deutlich größer als das 5,1 Zoll kleine, große, wie man auch mal sagen soll. Mittlerweile ist ja 5 Zoll so ein bisschen die Norm. Viel kleiner wird es ja nicht mehr als das Galaxy S7. Ja, man sieht es ja auch ein bisschen an den geschwungenen Formen. Hier der, ich mach's mal so, ich glaube, das ist besser. Hier der Nupsi für die Edge-Funktion, der jetzt nicht will, doch, so rum. Edge und normales Display gerade, ja, das sind die beiden Neulinge.
Alles klar. Vielleicht mal auf das Edge zugegangen. Was sind da sozusagen weitere Unterschiede? Also gibt's abseits des Displays weitere Unterschiede oder ist die Hardware sozusagen identisch?
Der Akku. Der Akku, der ist größer geworden, und zwar 1000 mAh im Vergleich zum Galaxy S6 Edge, genau, was ja 2600 mAh hatte. Das neue S7 Edge hat jetzt 3600 mAh, aber auch der Akku vom S7 ist vergrößert worden, okay, auf 3000 mAh insgesamt. Früher waren es ja 2550 beim S6. Ansonsten ist die Hardware zwischen den beiden Modellen absolut identisch. Gleicher Prozessor, gleicher Arbeitsspeicher, gleicher interner Speicher, gleiche Kamera.
Okay, was sind denn so die, sag ich mal, die Merkmale, wo du jetzt sagen würdest, der eine Nutzer entscheidet sich besser für das S7 und der andere für das S7 Edge? Also gibt's da so irgendwie, sagst du, das eine ist die Präferenz eher für den Nutzertyp und das andere, ich meine, preislich ist der Unterschied ja, glaube ich, so 100 Euro circa, ne?
Genau, sind glatte 100 Euro. Also das Edge-Modell ist ein bisschen günstiger geworden als das S6 Edge-Modell noch zum Start, was ja bei 849 Euro, wenn ich mich recht erinnere, lag. Jetzt für 799 Euro zu haben, das S7-Modell für 699 Euro. Aber wer sich jetzt für welches Modell entscheidet, ist natürlich relativ schwierig, weil, wie gesagt, die Hardware ist so identisch. Also Gaming-Fans werden da voll auf ihre Kosten kommen. Das ist natürlich noch die Frage der Bedienbarkeit. Mhm. Ich selber, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, bin eigentlich nicht so unbedingt Fan des Edge-Displays, weil mir die Spiegelungen darauf ein bisschen zu dominant sind im Vergleich zu dem etwas geraderen Display. Das Edge-Modell bietet aber jetzt auch gerade mit den upgedateten Funktionen einige Neuheiten. Man kann viel mehr Sachen auslagern, also wie das Wetter, mehr Kontakte, mehr favorisierte Apps lassen sich jetzt einstellen als noch bei der S6-Generation. Ja, im Grunde ist es wahrscheinlich wirklich Geschmackssache. Man muss natürlich bei dem neuen S7 Edge jetzt auch bedenken, dass es natürlich um einiges größer ist als das normale S7 mit Graben-Display. Ja, wer Fan von großen Displays ist, der greift zum Edge-Modell. Wer es lieber ein bisschen kompakter mag, der greift zum S7. Ansonsten, wie gesagt, muss man sich das wahrscheinlich wirklich mal angucken und ausprobieren, wie man mit den Edge-Funktionen klarkommt. Da gibt es jetzt keine allgemeine Aussage, wo ich sagen kann, der Nutzer nimmt jetzt Edge und der Nutzer nimmt jetzt gerades Display, das ist wirklich geschmäcklerisch.
Okay, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, oder wir sehen es jetzt auch viel mehr, es läuft jetzt Android 6 drauf, ne? Also auf beiden Geräten vorinstalliert, man braucht jetzt da irgendwie kein Software-Update abwarten, sondern es ist wirklich sozusagen direkt von Start weg. Sind da irgendwelche Besonderheiten jetzt bei den Samsung-Geräten zu erwarten oder ist das eine Custom-Android-ROM?
Viel ist natürlich wirklich vom Custom ROM übernommen. Samsung legt natürlich
beziehungsweise eine originäre
vom normalen Marshmallow, sagen wir, wie man es halt von Google so kennt. Ja. Samsung legt natürlich überall TouchWiz drüber. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die müssen Nutzer mögen. TouchWiz ist ja immer sehr bunt, sehr auffällig. Beim Marshmallow Modell ist es jetzt so, dass es nicht mehr ganz so grell und bunt erscheint wie noch beim S6, würde ich jetzt sagen. Ich kann es kurz mal zeigen.
Super.
Wenn ich mir jetzt mal das Edge-Modell nehme und hier runterziehe, merkt man also dieses weiß-blaue Design so ein bisschen hier in diesen Kurzlinks. Das war früher alles viel bunter. Und eine Neuerung ist natürlich, ich kann es runterklappen. Das Ganze war früher in der Ansicht nur so schiebbar bei den älteren Modellen. Also diese Runterklappfunktion, die gab es noch nicht. Mhm. Durch diese blau-weiß.
Ich glaube, da soll es ein bisschen weiter nach vorne, dass unsere Kamera das besser fassen kann. So,
ja. Genau. Durch diese blau-weiße Färbung wirkt das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger und übersichtlicher, als dieses Ganze mit grün, orange und wie auch immer gefärbt früher noch war. Was jetzt schön ist bei den neuen Modellen, was ja auch ein bisschen war, Samsung hat es ja bei den S6-Modellen schon versprochen, dass das ganze System abgeschlagter sein soll. Okay. Also nicht mehr so viel vorinstallierte Apps, damit der interne Speicher auch ein bisschen geschont wird. Das wurde jetzt beim S7 wirklich mal umgesetzt. Mhm. Und zwar finden sich diese ganzen, ich will jetzt nicht sagen nutzlosen, aber diese Alternativ-Apps, die man vielleicht nutzt, vielleicht auch nicht, soll jeder selbst entscheiden. Zwiebelfotobuch, Zalando-App, okay. HRS Hotels, also du weißt, was ich meine. Die gibt's jetzt nicht mehr.
Okay.
Also super, die ließen sich zwar beim S6 auch schon deinstallieren, aber die sind jetzt so komplett gestrichen worden. Was man noch sieht, sind diese typischen Microsoft-Apps, die auch ganz praktisch sind. Wir können ja mal kurz gucken. Word, Excel, PowerPoint, was man so hat, also durchaus auch sinnvoll und nutzbar. Und ansonsten Samsung-typische Apps natürlich, Health, Galaxy-Apps, der App-Store. Ansonsten gibt's beim... Um auf deine ursprüngliche Frage, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
Naja, wie das Design und so, ja, das genau darum ging es ja ursprünglich. Ja.
Um auf deine Frage zurückzukommen, Marshmallow bietet ja eigentlich die Möglichkeit, SD-Speicher als internen Speicher, Hauptspeicher einzubinden. Das Ganze ist natürlich ein Punkt, der bei Samsung ein bisschen anders gelöst ist. Wie sollte es auch anders sein? Hat Samsung nicht freigeschaltet, diese Adaptable Storage-Funktion, wie sie ja heißt. Der SD-Speicher lässt sich also nicht als Hauptspeicher integrieren. Samsung begründet das damit, dass die Speicherkarte erstmal formatiert werden müsste und würde sie dann aus dem Galaxy S7 oder Edge-Modell entnommen werden, könnte sie auch nicht mehr ausgelesen werden. Und das provoziert Datenverlust. Und um das zu vermeiden, haben sie die Funktion komplett abgeschaltet. Sie lässt sich auch nicht mehr optional wieder aktivieren. Das ist also völlig aus. Der SD-Speicher ist also wie bei Lollipop, also 5.1, dazu da, um Bilder, Musik, Dateien, irgendwie Schriftstücke auszulagern, aber jetzt nicht unbedingt, um Apps auszulagern. Dafür ist weiterhin der interne Speicher zuständig, der ja bei beiden Modellen 32 GB beträgt. Mhm. Es gibt die 64 und 128 GB Variante nicht mehr, zumindest aktuell nicht. Mhm. 64 GB war ja im Gespräch, 128 ist, soweit ich jetzt weiß, komplett gestrichen worden. Also 32 GB Speicher ist das Limit. Davon sind jetzt zum Start bei beiden Modellen etwa 8 belegt. Also Samsung ist da ein bisschen sparsamer noch. Beim S6 waren es 10, die zum Start weg waren. Also Man hat immerhin 2 GB mehr. Ja. Hinsichtlich des SD-Problems mit dem Hauptspeicher-Einbindungsproblem ist ein bisschen schade, dass die 64 GB-Variante fehlt, aber muss man mit auskommen, denke ich mal.
Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, was siehst du denn so groß als Nachteile bei den Geräten? Gibt es da irgendwie so Punkte, die stören? Was ich auch schon mal gelesen habe, du hast einen Artikel geschrieben zu USB Type-C. Wieso ist das nicht an Bord, das S7 es geschafft hat und das S7? Kannst du uns da noch so ein, zwei Takte zu erzählen?
Genau, also bei den beiden Neulingen Micro-USB, wie bisher. Samsung kann USB-C verbauen, was man ja beim Tab Pro S jetzt gesehen hat, das Tablet, was sich so ein bisschen in so ein Notebook, Netbook mit Tastaturcover verwandeln lässt. Samsung begründet es eigentlich relativ logisch und nachvollziehbar, wenn auch ein bisschen für manche Nutzer vielleicht nicht ganz verständlich, mit der VR-Brille, mit der Gear VR.
Ja, vielleicht noch erstmal zwei Takte zu, weil da haben wir überhaupt bis jetzt noch nicht davon geredet sozusagen. Gear VR, also eine Brille zusammen mit Oculus und Facebook, das Unternehmen. Und damit kann man sich sozusagen in die virtuelle Realität abtauchen. Und das soll also der Grund sein dafür, dass es kein USB Type-C gibt, richtig?
Genau, denn die Brille, die läuft ja nur mit einem Samsung-Smartphone. Die lässt sich betreiben mit der kompletten S6-Generation, mit dem Note 5 und jetzt auch mit den neuen S7-Modellen. Wird aber verbunden über Micro-USB. Mhm. Und da das Ganze so ein bisschen eingespannt wird in so eine Vorrichtung, lässt sich auch schlecht mit dem Adapter arbeiten. Und damit die frühen Käufer der Brille, das sind jetzt die Worte von Samsung, nicht enttäuscht werden, dass sie dann, wenn sie jetzt auf S7 wechseln, jetzt ihre Brille nicht mehr benutzen können. Und wir wissen ja auch alle, Samsung schenkt ja auch den Vorbestellern diese Gear VR. Die kostet etwa 100 Euro im Laden, soweit ich weiß.
Ja, so 99.
Genau. Die kriegen die Vorbesteller ja gratis dazu. Und damit die Brille auch schon haben und jetzt vom S6 vielleicht wechseln wollen zum S7, dann auch weiterhin natürlich ihre Brille benutzen können, ist es notwendig, dass Micro-USB-Anschluss da ist. Und aus diesem Grund kein USB-C, sondern weiterhin Micro-USB.
Ja, um das schön immer beide Seiten zu beleuchten, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Kontra, jetzt vielleicht wieder zum Pro. Ist denn diese Gear VR ein Pro-Argument? Ist das sozusagen wirklich so ein eine nette Beigabe nur oder ist es wirklich so ein Must-Have fast schon?
Also sie ist ganz lustig. Ich habe sie jetzt selber mal ausprobiert bei ein paar Spielchen. Ist natürlich grafisch noch nicht so aus, also es ist alles noch ein bisschen pixelig und so. Ich weiß nicht, ob dann, wenn wir wirklich irgendwann massentaugliche 4K-Displays bei Smartphones sehen, das wäre so ein Grund, warum man überhaupt auf 4K bei Smartphones geht für mich, damit auch diese Brillen dann wirklich gut alles darstellen. Es macht Spaß, ohne Frage. Ist natürlich auch was Neues, jetzt so 360 Grad überall, gerade wenn du da irgendwie im Weltraum schwebst oder sowas, ist natürlich wirklich toll anzusehen. Ob es jetzt wirklich ein Verkaufsgrund ist oder ein Grund war dazu, warum man jetzt auf USB-C verzichtet. Ich glaube, da gibt es andere negative Aspekte bei USB-C, die vielleicht noch eher dazu sprechen, weiterhin Micro-USB zu benutzen, als jetzt die Kompatibilität mit irgendwelchen Zubehörteilen.
Okay, vielleicht eine abschließende Sache noch. Jetzt bin ich zum Beispiel Besitzer eines Galaxy S6 und überlege mir, möchte ich jetzt mich sozusagen auf die neue Generation stürzen, ja oder nein? Meinst du denn, dass dich das lohnt jetzt schon für die Besitzer von S6-Geräten, da sozusagen einen Sprung auf die neue Generation? Oder sagst du, diese neue Investition, die geht sich eigentlich nicht aus, weil es sind einfach zu wenig Neuerungen oder sowas?
Ja, es ist auch wieder so eine schwierige Frage. Was sagt man immer? Natürlich sind die neuen Geräte nicht gerade günstig. Also ab 700 Euro natürlich ist die Investition relativ hoch, gerade wenn man das S6 schon hat. Was man ganz klar als positive Aspekte vielleicht für einen möglichen Wechsel anführen könnte, ist die Akkulaufzeit. Durch den größeren Akku ist die um knapp eine Stunde gestiegen. Aber das führe ich dann im Test noch näher aus, was da alles dazugehört. Der Prozessor, der ist unglaublich. Also der hat wirklich...
Es meldet sich wieder.
Es meldet sich wieder, ich sehe es gerade. Was man jetzt, um mal kurz abzulenken, Always-on-Display, vielleicht auch ein Verkaufsgrund, macht Samsung noch nicht perfekt, aber der Ansatz ist wirklich gut. Wo war ich stehen geblieben? Beim Akku, genau. Ja. Mehr Akkulaufzeit, der Prozessor hat ein bisschen mehr Bums. Mhm. Die SD-Karte ist natürlich, ich glaube, das ist das meiste, also das größte Verkaufsargument für viele, dass halt wirklich die Möglichkeit besteht, Bilder, Videos etc. auszulagern. Ja, ich glaube, die jetzt ein S6 haben, die sind mittlerweile auch schon daran gewöhnt, dass sie halt den SD-Karten-Slot nicht besitzen. Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, soll man jetzt umsteigen. Ich finde, es muss nicht unbedingt sein, weil das S6 war wirklich ein tolles Gerät. Das Design ist ja ähnlich, also das ist jetzt nochmal ein bisschen abgerundet da, ein bisschen hat...
Okay, das war jetzt, glaube ich, kein Smartphone, aber wir können ja auch mal einfach weiterreden und so machen, als wäre überhaupt nichts passiert, ja. Okay, gut. Und ich will auch noch ein Argument anführen, was zum Beispiel für das S6 spricht, ist ja da zum Beispiel, dass es auch Android 6 bekommen hat, ne?
Genau, es hat Android 6 bekommen und damit einige Funktionen. Ja, wie gesagt, die Geräte sind einfach zu teuer, um sie nach einem Jahr abzulegen, bin ich der Meinung. Zumal Design ist bei beiden super, Leistung ist bei beiden super. Das S6 hat damals, als wir das im März, April in dem Zeitraum getestet haben, war es wirklich Spitzenmodell unter den Androiden. Ja. Es hat sich jetzt nicht viel geändert. Und die Leute, die gerne spielen, die sind mit dem beim S6 genauso gut aufgehoben wie beim S7. Natürlich hat Samsung beim S7 für die Gamer gerade auch noch ein paar neue Funktionen integriert. Ich sag nur mal Stichwort Game Launcher, den ja auch im Test den ich da näher beschreiben werde und mir nochmal genauer anschauen werde. Aber jetzt, Hardcore-Nutzer werden immer die neuesten Geräte nehmen. Davon bin ich überzeugt. Aber Otto-Normalverbraucher oder auch die Leute, die sich so ein bisschen für Technik interessieren, die sind beim S6 genauso gut aufgehoben wie beim S7, bin ich der Meinung.
Wow. Ich bin jetzt, denke ich mal, sehr gut informiert. Alles weitere lese ich wahrscheinlich im Test.
Genau, nächste Woche. Anfang nächster Woche, Montag, Dienstag, mal auf Teltarif gucken, da sollte er dann online sein, ja.
Okay, da freue ich mich doch mal. Rita, vielen lieben Dank an der Stelle und viel Spaß weiter mit den beiden Geräten. Und ich bin sehr gespannt, was dann da von der Testnote bei rumkommt.
Ja, da bin ich auch gespannt und wie gesagt, nächste Woche mal auf Teltarif gucken.
Genau, und jetzt einfach nur für euch, liebe Hörer, freut mich, dass ihr zugehört habt. Strippenzieher und Tarifdschungel. Podcast in Anführungszeichen, ne? Jetzt auch mit Video, also die Nutzer, die es bis jetzt nur sozusagen als Audio genossen haben, können nach wie vor jetzt das natürlich weiterhin machen. Oder ihr schaut euch das Ganze mal auf YouTube an, auf unserem YouTube-Channel. Ja. Oder ihr geht einfach auf teltarif.de/podcast, nach wie vor, die gültige Adresse. Feedback könnt ihr uns da gerne hinterlassen in den Kommentaren oder auch an die Adresse podcast@teltarif.de, E-Mail-Adresse, wunderbar. Und wir würden uns natürlich auch weiterhin über iTunes-Bewertungen freuen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Und ja, da bleibt mir auch nur zu sagen, guten Start ins Wochenende und bis bald. Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.